Hallo?
Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
Alexander Holl von 121 Watt.
Viel Spaß!
Hi und ein herzliches Willkommen zur dritten Folge von Die Sendung mit der Metrik, deinem Webanalyse-Podcast. Ich bin Mike Bruns und mein heutiger Gast ist Alexander Holl, der ist Gründer und Geschäftsführer von 121 Watt, einem großen Seminaranbieter hier in Deutschland. Und von ihm wollte ich wissen, wie man an das Thema Profitmessen mit Webanalyse herangehen kann und vielleicht auch sollte. Und dabei habe ich sehr viele wertvolle Hinweise von ihm für euch bekommen. Und nicht nur wie üblich die drei Tipps, nein, es gibt gleich drei plus zwei Bonustipps und noch vieles mehr. Gleich geht's los. Denkt dran, wenn euch die Ausgabe gefällt und sie euch wertvolles Wissen bringt, teilt sie, liked sie, kommentiert, gebt ihr 5 Sterne, macht irgendetwas, gebt vor allen Dingen anderen Webanalysten und Online-Marketern den Tipp, dass es den Podcast gibt und nehmt noch den Hashtag mit, DSMDM, also die Sendung mit der Metrik. Jetzt geht's los. Enjoy. So, heute zu Gast bei der Sendung mit der Metrik ist Alexander Holl von 121 Watt und wir beide unterhalten uns heute zum Thema Profitmessen mit Webanalyse. Und bevor wir das tun, möchte ich Alexander natürlich erstmal ein bisschen vorstellen, denn wer ihn noch nicht kennt, hat definitiv was verpasst. Denn Alexander ist Mr. Online-Marketing Tausendsassa und wer in Deutschland Online-Marketing betreibt und seinen Namen noch nicht gehört hat, der hat meiner Meinung nach definitiv zu wenig Input in seinem Bereich. Und seine vorherigen und, wie ich auch finde, ziemlich illustren beruflichen Stationen lesen sich so ein bisschen wie das Who is Who der Internet-Urgesteine. Er war bei Yahoo Search Marketing und Alta Vista jeweils als Director, bei Cable & Wireless, Kaleido.de und außerdem macht er noch diverse andere Dinge wie den SEO-Expertenrat des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft. Er moderiert seit gefühlt 100 Jahren diverse Veranstaltungen, insbesondere die SMX als größte Search-Marketing-Konferenz, wenn ich nicht irre, in Europa, wo er dann auch gleichzeitig noch im Expertenbeirat sitzt. Und in seiner Funktion als Gründer und Geschäftsführer von 121 Watt ist er nun mal auch bei dem Seminaranbieter bei Themen rund um das ganze Große im Online-Marketing. Er selbst doziert zu, muss er mich vielleicht nachher nochmal korrigieren, aber auf jeden Fall zu Google Analytics, zu Online-Marketing-Themen, zu SEO und ich meine auch zu AdWords. Er liebt Webanalyse, genauso wie ich das tue. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf ihn, Alexander Holl. Willkommen.
Ja, Mensch, super. Großartige Grüße, da kann man eigentlich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ich bin fast jetzt leicht errötet und netter hat mich noch nie jemand vorgestellt. Eine Sache hast du aber vergessen. Seit 3 Jahren referiere ich für Google zum Thema Analytics auch.
Richtig, genau, richtig. Ja, du bist einer der Auserwählten.
Ne? Ja, und das Kuriose ist ja tatsächlich, dass ich war ja mal bei Alta Vista und Yahoo und eigentlich immer bei auf Wettbewerberseiten und jetzt spreche ich für Google, ne? Aber das ist alles lange, lange her. Alta Vista war irgendwann im Jahr 2000 und Yahoo war ja auch so in den Jahren 2001 bis 2006.
Ja, aber trotzdem Alta Vista vielen immer noch ein Begriff, also mir insbesondere, weil ich damals sehr, sehr viel mit Alta Vista gesucht habe und das war eine völlig andere Zeit, bevor Google kam und ja, das ist halt schön also, auch,
ja. Man mag es ja gar nicht glauben, aber wir haben tatsächlich noch im Jahr 2000 damals gewählt von den Computerbildlesern, den Preis als bestes Internetprodukt überreicht bekommen, beziehungsweise sind dazu gewählt worden. Und das war damals überreicht von Verona Feldbusch in Berlin. Und nebenbei, ich weiß, das ist wahrscheinlich ganz interessant, habe ich damals meine Frau kennengelernt auf genau dieser Veranstaltung. Also so gesehen, auch das Thema Privat ist irgendwo involviert mit diesem ganzen Thema Internet.
Du bist ja auch ein, ich sag mal, auch webanalytisch gesehen ein Urgestein, weil du bist, wenn ich nicht irre, auch schon relativ früh mit Webanalyse in Kontakt gekommen, oder?
Also tatsächlich kurioserweise das erste Mal, und da wusste ich aber gar nicht, dass das Webanalyse war, ich glaube, das war irgendwann im Jahr 1997 und wir haben damals einen Freund von mir, der hat ein Katzenportal betrieben unter der großartigen Domain miau.de.
Das geht heute auch wieder gut, oder?
Ja, Ja, das würde heute gut gehen, so zum Thema Grumpy Cat und Co. Und wir haben damals eine Logfile-Analyse-Tool drauflaufen gehabt. Wussten gar nicht so richtig, was uns das protokolliert, irgendwelche Hits und irgendwie verrückte Sachen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das war eigentlich so 97 mein erster Kontakt mit dem Thema Webanalyse.
Ja, und zwischendurch nimmt das bei dir natürlich schon ganz andere Dimensionen an, also insbesondere durch die recht hohe Anzahl an Seminaren, die ihr ja anbietet, gerade zu Webanalyse oder auch, ich sag mal, gelegentlich macht ihr ja auch Jobs, einfach um am Thema auch dran zu bleiben und auch Kunden besser verstehen zu können, was deren Bedürfnisse sind.
Ja, also der Hintergrund war sicher so von tatsächlich den nächsten Schritten, war, dass wir, ich war ja damals bei Overture bzw. Yahoo Search und wir haben ja eigentlich damals so das Thema bezahlte Suche erfunden, was man heute mal so gemeinhin als AdWords definiert, aber das hat diese Firma Overture erfunden. Und wir hatten ja eine spannende Idee, die hieß nämlich, wenn Unternehmen wüssten, wie gut bezahlte Suche funktioniert, dann würden sie viel mehr Geld investieren. Und die Firma Overture damals kam auf die Idee, einen Tracking-Tool-Anbieter zu kaufen. Und ich glaube, zwei Jahre später, im Jahr 2005, hatte Google eine sehr ähnliche Idee, die sagten, wenn Unternehmen wüssten, wie gut AdWords funktioniert, dann würden die viel mehr investieren. Und dann haben die damals die Firma Urchin gekauft, was ja eigentlich so die Basis war, über das wir heute oft in der Webanalyse reden als Tool, nämlich Google Analytics. Und so gesehen kam sehr früher Kontakt dann auch.
Und wir haben ja jetzt mit Analytics, ich sag mal, ein Riesentool, das auch diese vielen verschiedenen Silos, die es ja im Online-Marketing gibt, auch hervorragend vereinen kann. Also jetzt eben nicht nur bezahlte Suche, sondern eben organische Suche oder Display oder Affiliate und Social und wie sie alle heißen, ne? Und das ist natürlich auch etwas, was dich umtreibt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Sache erwähnen. Du bist nämlich der Autor der einer ziemlich großen Ressourcenliste, die bei euch auf dem Blog vor einigen Monaten aufgetaucht ist und die ich wirklich extrem jedem weiterempfehlen kann, der sich mal ein bisschen mit dem Thema Webanalyse auseinandersetzen möchte, denn da steht eigentlich so ziemlich jede gute Quelle drin, die es auf diesem Planeten gibt und die wird auch, glaube ich, wenn ich nicht irre, Alexander, stetig erweitert, oder?
Ja, also ich habe das fast aus sehr egoistischen Gründen gemacht, weil ich für mich selber so eine große Übersicht haben wollte über die Blogs, über die Tools, sogar Bücher haben wir drin, weil manchmal kann man auch das ein oder andere interessante Buch noch lesen. Und das Universum ist doch groß, vielleicht nicht ganz so groß wie bei SEO-Tools, aber es gibt doch relativ viel, was auch, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Und ich wollte das mal so ein bisschen als zentrale Ressource haben und haben das rausgegeben. Dann kommt es auch immer wieder so, dass wir sagen, guck mal, letztens bin ich dann über ein Tool von Markus Bersch gestoßen. Das
Spam-Tool, ne?
Ja, also das Spam-Tool, beziehungsweise wo man seinen Account mal so ein bisschen auditieren kann und sagen, habe ich richtige Zuordnungen gemacht einzelner Suchmaschinen, weil ja in Analytics ist manchmal passiert, dass sowas wie web.de oder t-online.de unter einem Referral, also sprich, der kam über einen Link auf die Seite interpretiert wird und der hat ein Tool gebaut und sagt, guck mal, das sind die vielleicht falschen Zuordnungen in deinem Analytics-Konto und deswegen, das ist immer etwas, was auch so in Bewegung ist und was sich ja immer verändert. Also auch wenn da jemand tolle Tools hat, freue ich mich über jeden Input, dann werden wir immer die Liste entsprechend erweitern.
Ja, deine beiden Tools, die du gerade genannt hast, also das einmal das Spam-Tool und einmal dieses Verweistool von Markus Bersch, die verlinke ich auch später mal, damit also auch der geneigte Zuhörer etwas davon hat.
Analytics. Und, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, analytrix.de.
Analytrix ist das, ne? Genau. Ja. Richtig, ja, genau. Genau, wird verlinkt auf jeden Fall, dann könnt ihr da mal reinklicken und euch das mal anschauen. Das ist wirklich sehr hilfreich, wie ich finde, gerade wenn man ein Konto hat, das noch nicht auditiert ist und wo man sich vielleicht erstmal einen Blick verschaffen möchte, ist kostenlos und setzt, glaube ich, wenn ich nicht völlig irre, einfach, ich glaube, man kann sich einfach einloggen und dann geht's los.
Genau, man muss Zugang zum Konto erlauben, das gehört bei den Tools dazu, das ist eine freiwillige Entscheidung, aber die Vorschläge, die zurückkommen, finde ich immer sehr hilfreich, wenn man dann weiß, wie man auch die Anpassung machen würde, dass eben dann T-Online nicht mehr als Refer ausgewiesen wird, sondern als Organic, was, glaube ich, meiner Meinung nach auch richtig wäre.
Jetzt bist du als alter Online-Marketer ja irgendwann zur Webanalyse gekommen und nicht umgekehrt. Also Deswegen wollen wir heute auch mal, ich sag mal, über eines der Kernthemen sprechen, was Online-Marketer eigentlich auch antreibt. Und das ist ja irgendwo der Profit der eigenen Website oder des eigenen Unternehmens. Und unser Thema ist ja heute Profit messen mit Webanalyse. Und da würde ich gerne heute mit dir mal ein bisschen länger drüber sprechen. Und vorweg vielleicht erstmal beginnen mit so einer einfachen Frage. Was ist, oder vielleicht ist sie auch gar nicht so einfach zu beantworten am Ende, aber was ist am Ende einfach der Profit?
Also ich glaube, wenn man es mal ganz simpel betrachten würde, dann ist jeder Unternehmer, auch jeder Verantwortliche im Online-Marketing oder auch gesamt im Bereich Marketing, ist immer eigentlich zwei Dinge verpflichtet, nämlich einerseits, dass er sagt, ich muss mit dem, was ich mache, muss ich für Umsätze oder im besten Fall für Deckungsbeiträge sorgen und auf der anderen Seite produziere ich Kosten. Ja, und Profit wäre sicher immer die Differenz, die wir uns dann hier am Ende des Tages betrachten. Und deswegen kann man das wahrscheinlich erstmal relativ simpel machen und sagen, was kostet mich eine Maßnahme und was für einen Umsatz bringt sie mir? Respektive, ich mache mal so vorsichtig schon mal Klammer auf Deckungsbeitrag, weil was nützt mir ein Umsatz, wenn ich entsprechend nicht was verdiene, weil tatsächlich vielleicht mein Produkt einfach nicht teuer, weil ich es nicht teuer genug verkaufen kann. Also da merkt man schon, kommt man so an die ersten Schwierigkeiten, aber grundsätzlich glaube ich, sehr einfach heißt es immer, ist der Überschuss der Erträge über die Kosten und Aufwendungen im Unternehmen. Ich glaube, und so hast du das auch mal durchaus mal definiert in einem Gespräch.
Ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe doch, weil also ich sehe das ja ähnlich. Ja? Und ich bin immer so dankbar, wenn Menschen in der Webanalyse nicht über Besucherzahlen sprechen, sondern tatsächlich über Gewinne, ne? Oder über Profit. Ja. Und eben nicht über etwas, das im Endeffekt keine Relevanz hat. Ne? Und da sind wir nämlich auch dann schon bei so einem Thema wie, warum schielen denn überhaupt so wenige auf Profit? Ja, und vielleicht vielmehr eben so auf diese sogenannten Vanity Metrics. Warum reden wir jetzt nur darüber, sage ich mal?
Also ich glaube, das hängt immer ein bisschen von den Geschäftsmodellen ab. Reden wir über E-Commerce, dann ist man da relativ schnell in genau diesen ROI-Betrachtung. Also alle, die sehr konkret etwas verkaufen über das Netz, für die ist es meistens sehr klar zu sagen, was kostet mich das und was habe ich an Umsätzen. Schwieriger wird es ja immer, und das ist ja eigentlich das Gros der Unternehmen, die sagen, wir sind ja eigentlich gar nicht direkt aktiv im Verkauf im Netz, sondern wir sind zum Beispiel so ein klassisches B2B-Unternehmen. Und die erste Schwierigkeit, die vielleicht viele B2B-Unternehmen haben, die sagen, wir verkaufen nichts über die Seite, sondern wir verkaufen über die Händler. Und ergo kommt schon mal die Frage, was für einen Umsatz generieren wir, weil der Umsatz wird ja auf Handelsseite generiert. Und da kommt eigentlich so im nächsten Schritt, glaube ich, diese ganz fundamentale Frage, welche Zielstellung erfüllt eigentlich meine Seite? Habe ich aber ein Ziel, dann glaube ich, können wir doch eigentlich wieder so das ganze Thema Profit angehen, weil jedes Ziel ja auch vielleicht einen monetären Wert haben muss. Also dass ich zum Beispiel sage, für mich ist ein Ziel, nehmen wir mal an, wie bei dir, bei Metrica, wenn es jetzt mehr so Consulting-Themen gibt, dann wird man das nicht über die Webseite einkaufen, aber man wird dich kontaktieren können. Und du könntest dir eine Logik überlegen und sagen, wie kann ich ein Kontaktformular für mich nicht nur messbar machen, was man über die Webanalyse machen kann, sondern auch bewertbar machen kann. Und dazu müsstest du dann ein bisschen überlegen und sagen, was bringt denn das eigentlich, wenn jemand bei mir tatsächlich eine Kontaktanfrage stellt?
Genau, richtig. Dann geht man im Endeffekt hin und misst einfach nur, was bringt mir jeder Auftrag, den ich bekomme, jede wievielte Anfrage wird zu einem Auftrag und schon hat man im Prinzip einen Durchschnittswert pro Kontakt etwa, den man hervorragend hinterlegen kann. Und
genau,
dann, da hört es bei vielen auf.
Ja, also das ist, ich sage das manchmal bei mir im Seminar, ich glaube, dass wir ernsthaft alle viel mehr über unsere Ziele wissen müssen. Und da kommt auch meistens Nicken, und aber ich glaube, die Schwierigkeit gerade in vielen Unternehmen ist, wenn man fragt und sagt, was ist denn euch ein neuer Kunde wert? Eigentlich müsste jedes Unternehmen diese Frage relativ schnell beantworten können, aber gerade im B2B sieht man oft, dass die sagen, Mensch, das ist mal eine gute Frage, das müsste man mal bei uns beantworten. Und ich glaube, das ist immer eine große Voraussetzung, nämlich immer diese Überlegung, was will ich zum Beispiel mit meiner Webseite erreichen und was sind die Ziele, die wir hier umsetzen können und welchen Wert haben wir. Und so wie du sagtest, Ich habe ein Kontaktformular und vielleicht misst du irgendwann aus und sagst, guck mal, jede fünfte Kontaktanfrage führt zu einem echten Projekt. Und ich wäre beispielsweise bereit, für die Gewinnung eines Projektes, sagen wir mal, 5.000 Euro zu investieren. Und schon wüsstest du, dass dein Kontaktformular einen Wert von 500 Euro hätte. Hm. Wie viel habe ich gesagt? Jeder fünfte führt?
Jeder fünfte, dann wäre es ein bisschen mehr.
Entschuldigung, dann wäre es natürlich 1.000, ne?
Ja. Genau, ja. Aber Prinzip ist halt wichtig dahinter. Und dass man einfach, nur weil man jetzt vielleicht akut keinen Wert hat, den man da dran schreiben kann, kann man sich vielleicht trotzdem einen ableiten. Ne? Und das ist eben auch eine der wichtigen Sachen, finde ich, in der Webanalyse, wann immer möglich, sich einen Wert zu einem Ereignis oder zu einer Conversion dazu zu schreiben, damit auch eine Qualität da reinkommt.
Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, aber ich sag auch allen, mit denen ich zu tun habe und wo wir über genau diese Thematik reden, sage, und es ist immer noch besser, irgendeinen Wert, und auch wenn er nicht präzise genau die Realität trifft, den einzutragen, weil wir haben ja mit auch so Web-Analyse-Tools wie Google Analytics haben wir ja keine Buchhaltungssoftware, die uns genau sagen soll, welche Umsätze wir genau realisieren, sondern wir machen eigentlich immer vergleichende Analyse, sodass ich sage zum Beispiel, guck mal, ich habe mein Kontaktformular mit 100 Euro bewertet und ich habe 2016 beispielsweise mal 17.000 Wertbeitrag gehabt und habe vergleichend im Jahr davor 15.000 Wertbeitrag gehabt. Und selbst wenn die Zahlen nicht stimmen, würde ich immer noch sagen, wir haben Fortschritt gemacht. Deswegen finde ich es nicht immer eminent wichtig, dass genau der richtige Betrag drin ist, sondern dass vielleicht mindestens ein Näherungswert drin ist. Aber so, ja. So würde ich das immer weitergeben.
Ja, ich sag mal, völlig abstruse Werte machen natürlich keinen Sinn. Also, ich sag mal, manchmal gibt ja auch viele, die schreiben dann an jedes Ereignis, das irgendwie getrackt wird, einen Euro dran. Ja, und da weiß ich nicht, ob ich da so konform gehe, weil im Endeffekt kann das dann auch, ich sag mal, solche Bewertungen wieder ordentlich verzerren, wenn man nur irgendeine Zahl dran schreibt. Also eine Näherung, da gebe ich dir vollkommen recht, hilft auf jeden Fall schon mal.
Richtig, also ich glaube, die Gefahr liegt in beiden Ebenen, nämlich einerseits vor einer, wenn es zu weit von der Realität entfernt ist und wenn jede Zielerreichung auch protokolliert wird, das liegt einfach in so Tools wie Analytics behaftet, dass die bestimmte Berechnungen machen auf Basis des gesamten Wertbeitrags. Ja, und wenn du dann 20 Ziele angelegt hast und die haben alle einen Wertbeitrag und wenn auch nur einen kalkulierten, dann kann es durchaus sein, dass du sagen, oh, guck mal, deine Seite ist super, weil du hast unglaublich viel Wertbeitrag geschaffen. Stimmt aber gar nicht, sondern nur, weil du natürlich jedes Kleinstziel, der Klick auf irgendeinen Button mit 5 Euro bewertet hast. Mhm. Umgekehrt Überpräzisierung, nämlich sowas wie, ich schreibe da 83,76 Euro als Zielerreichung rein, finde ich auch meistens nicht hilfreich, weil das gaukelt so vor, als würde auch Google Analytics exakte Zahlen liefern, was sie auf Basis vieler Definitionen gar nicht können.
Das ist richtig, ja. Es gibt auch immer wieder Abweichungen, wenn man jetzt andere Backend-Systeme sich vielleicht noch dazu nimmt oder meinetwegen SAP oder irgendwelche Systeme, die vom Shop selber beispielsweise geführt werden. Da gibt es immer Abweichungen und die sind auch mitunter gar nicht mal so klein, einfach weil es natürlich auch technische Hürden gibt mit Web-Analyse. Trotzdem.
Ja, also ne? wir haben ja schon, darf ich da was sagen? Also die erste Abweichung, die wir haben, sind die Nutzer, die keine Cookies akzeptieren. Und schon haben wir möglicherweise einen Nutzer, der bei uns einen echten Einkauf macht, aber der sagt, ja, aus Datenschutzgründen möchte ich beispielsweise nicht über Web-Analyse-Tools nachvollzogen werden. Also schon alleine, glaube ich, Nutzer verändern die Daten dadurch, dass sie eben beispielsweise sagen, ich möchte gar nicht getrackt werden. Schon gehen uns diese Daten verloren.
Trotzdem ist natürlich die Webanalyse ein wichtiges Vehikel, um zu messen, ob eine Website Profit abwirft oder nicht. Und welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Webanalyse dabei?
Also ich glaube, dass das nach wie vor oft viel zu wenig genutzt wird, das, was wir über die Webanalyse-Tools zur Verfügung haben. Weil du hast ja Schritt 1 schon mal davor gesagt, oder was wir diskutiert haben, schon allein die Zielstellung ist oft schwierig zu definieren. Und dann kommen wir ja oft zu genau diesem Thema, wie die Amerikaner sagen, diese Vanity Metrics, diese Eitelkeitsmetriken, nämlich die Erfolgsmessung auf Basis von Sitzungen. Und da haben wir aber schon so viele Möglichkeiten, das zu manipulieren. Und deswegen glaube ich, die die Basis ist Grundlage, gute Ziele, die Bewertung und dann auch ernsthaft sich wichtige Berichte anzusehen, zum Beispiel zu sehen, wie effektiv sind meine zu führenden Kanäle. Und ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich hilfreich ist, das zu sehen, weil, das sagte mir mal jemand, der sagte, sobald man eigentlich mit Daten anfängt, beruhigt das unglaublich die gesamte Organisation. Weil man plötzlich gar nicht mehr hingeht und sagt, ich glaube, dass Social gut funktioniert, ich glaube, dass AdWords besser funktioniert, sondern nee, ich glaube, unser SEO, das ist da, ich sehe uns auch, sondern dass plötzlich man eigentlich auf Basis der Zahlen erstmal sieht, so sieht das tatsächlich aus. Und schon geht man weg von ich glaube hin zu, ich kann die Entscheidung eher auf Daten basieren.
Ja, diesen Blindflug zu beenden. Ich glaube auch, dass das tatsächlich die Gemüter beruhigt. Ja? Manchmal zwar auch für das ein oder andere Aha-Erlebnis sorgt, aber jetzt weiß man es zumindest. Ne? Und das ist, das finde ich erstmal gut. Und man investiert vor allen Dingen nicht mehr blind. Ne? Weil das ist ja auch das große Thema, wenn wir jetzt über Profit reden, ja? Dann gibt es ja auch immer Invests in bestimmte Kanäle. Ja? Also der eine möchte gerne oder die eine Abteilung möchte gerne mehr in AdWords investieren. Die nächste Abteilung sagt, Social muss unbedingt, wir müssen mehr Traffic über Social bekommen. Aber keiner weiß ja so richtig, wie die Kanäle überhaupt performen, bevor man nicht anfängt zu messen.
Und aber also ich glaube, dass wir zwei große Herausforderungen haben. Also ich finde immer Webanalyse ist großartig, weil ich komme ja so aus so einer 90er-Jahrzeit und fairerweise, da hatten wir oft 95% Blindflug und hatten so gehofft, dass das, was wir machen, funktioniert. Und nachdem aber alle anderen auch so agiert haben, war das meistens kein so großes Problem. Ich glaube nicht, dass wir heute in einer Welt sind, wo wir sagen, wir haben 100% jetzt sind wir auf Sichtflug, sondern haben immer noch einen Teil Blindflug. Aber wir haben das vielleicht von 95% Blindflug auf vielleicht 30% oder 35% haben wir das reduziert. Und das finde ich einfach schon enorm Fortschritt. Aber es gibt, glaube ich, schon eine große Herausforderung, die in der Messung, wie man Analyse betreibt, behaftet liegt, nämlich die Messung auf Sitzungsebene und die Messung auf Nutzerebene. Und üblicherweise, was wir ja eigentlich immer sehen in der Webanalyse, ist, dass wir fast immer den Erfolg auf Basis von Sitzungsebene machen. Bedeutet, ein Nutzer kommt über eine AdWords-Anzeige, bucht oder bucht nicht. Ja, und auf Basis dieser Entscheidung sage ich, AdWords funktioniert oder funktioniert eben nicht. Und versus eben diese Messung auf Nutzerebene, die ja bedeuten würde, guck mal, ich habe jetzt aber gesehen, der hat zwar konvertiert über die AdWords, aber hatte davor Kontakt zum Beispiel über unseren Newsletter und hatte Kontakt vielleicht sogar über Facebook-Werbung und hatte vielleicht noch über einen Kooperationspartner Kontakt. Und erst die vier verschiedenen Kontakte haben dazu geführt, dass er konvertiert. Und ich glaube, je nachdem, wie man die Messung macht, führt das eine, nämlich diese Messung auf Sitzungsebene, oft auch innerhalb von Unternehmen zu eher so Silo-Denken. Ja, AdWords, da müssen wir optimieren. Nee, lass uns mehr SEO machen. Nee, lass uns mehr E-Mail-Marketing machen. Oder, das glaube ich, ist die tatsächlich große Herausforderung, ist nicht die Optimierung einzelner Kanäle, sondern die Optimierung des Marketing-Mix. Mhm. Also das nämlich zu verstehen, wie das Zusammenwirken verschiedener Kanäle ist. Ne? Nebenbei, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich wüsste das. Und ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen, die noch viele, viele Fragen, also mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen dahinter haben. Aber ich glaube, das ist natürlich gerade so zum Thema Profitmessung, ist das mit eins der spannendsten. Was verändert sich, wenn ich den Zusammenhang verschiedener Kanäle verändere?
Mhm. Und da kommt man ja auch schnell in das Thema Attribution rein. Also just zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gestern von Google das neue Tool Attribution angekündigt worden, das also insbesondere auf AdWords-Basis alle diese Probleme angeblich lösen soll, wann welcher Kanal wie eine Rolle gespielt hat und das vor allen Dingen auch device-übergreifend. Das ist natürlich schon mal schön, erstmal gehört zu haben. Ob es dann tatsächlich auch so kommt, weiß ich noch nicht, ob das so passieren wird und ob das Tool dann auch am Ende das leisten kann, was es jetzt vollmundig versprochen hat. Aber ich bin absolut gespannt, wie sich genau da auch alles weiterentwickelt. Und natürlich auch frage ich mich, also wenn man das auf AdWords-Basis schon mal irgendwo versucht und ein bisschen genauer präzisieren kann, frage ich mich natürlich aber auch, wann kann das so für den großen ganzen Rest des Online-Marketings mal irgendwann, auch mal schön gemessen werden, ohne dass wir da ständig vor dieser Hürde stehen, verschiedene Devices miteinander vergleichen zu müssen und eine schöne Customer Journey einfach überhaupt nicht nachvollziehen zu können, weil das ist ja essentiell eigentlich, um zu verstehen, ob das Marketing funktioniert.
Also Attribution und so dieses Thema Marketing-Mix zu optimieren, ist, glaube ich, komplex. Ich kann mich an eine längere Diskussion erinnern, die ich, glaube ich, letztes Jahr geführt habe auf einer Veranstaltung. Und es ging eigentlich um die Frage, lohnt es sich überhaupt, Analysen auf Sitzungsebene zu machen? Oder müsste ich immer auf Nutzerebene, also sprich sofort, also jede Analyse macht nur Sinn, wenn ich die auf Nutzerebene führe, das heißt also mit genau diesen Attributionsthematiken. Ich habe gedacht, das ist jetzt auch meine These dazu, dass ich sage, nee, das ist keine Ja-Nein-Frage, sondern eher, was ist besser? Und es ist besser, schon mal im ersten Ansatz vielleicht auf Sitzungsebene zu gehen und dann im zweiten Ansatz auf Nutzerebene. Es kommt, glaube ich, immer auf die Frage an, woher auch ein Unternehmen kommt und wie gut sie schon tatsächlich in der Gesamtmessung sind. Und das ist ja eben nicht frei von Komplexität. Aber natürlich ist das, glaube ich, mit das beherrschende Thema, also das ganze Thema Attribution, was wir hier sehen.
Ja, das wird ja nicht einfacher. Ne? Wir switchen ja relativ häufig zwischen den verschiedenen Geräten. Jeder von uns hat, im Durchschnitt behaupte ich jetzt mal einfach, jeder mindestens 3 Geräte, auf denen er irgendwo surfend unterwegs ist, mit denen man verschiedene Dinge dann tun kann. Und es wird natürlich dann nicht einfacher, auch Profit einem bestimmten Kanal eben zuzuordnen. Und das, deswegen müssen wir uns in der Webanalyse ja auch, bestimmter Thematiken widmen. Ja? Denn es gibt eben diese vielen Fallstricke wie Attribution oder Messfehler, Datenqualität und so weiter. Nur es gibt aber auch schöne unterstützende Maßnahmen und ich denke da jetzt zum Beispiel an so etwas wie Kampagnenparameter. Also ich hole nochmal kurz aus, für die, die es nicht nutzen, Kampagnenparameter werden quasi an URLs angehängt und signalisieren Google Analytics damit, dass sie von einer bestimmten Quelle oder aus einem bestimmten Medium kommen und zu einer bestimmten Kampagne eben auch gehören. Das heißt, wenn ich jetzt einen fremden Link auf meine eigene Seite beeinflussen kann, dann könnte ich diese Parameter da dranhängen. Und wenn jemand auf diesen Link klickt, weiß mein Analytics, ach, guck mal, der kommt von einer beeinflussten Quelle, die Mike Bruns selber definiert hat und kann das dann dementsprechend sehr genau zuordnen. Und ihr, Alexander, nutzt, glaube ich, Kampagnen-Tracking auch relativ intensiv, um eure Kampagnen auch nachzuvollziehen, oder?
Also ich glaube, dass es langfristig gibt es keine gute Webanalyse oder Kampagnen-Tagging. Also ohne diese, wie du es bereits beschrieben hast, irgendwie dem Webanalyse-System klarzumachen, woher kommt der Nutzer. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, wenn man beispielsweise sowas hat wie Facebook, ne, und ein Nutzer kommt über die eigene Unternehmensseite über die eigene Facebook-Unternehmensseite auf eure Unternehmensseite, dann würde Google Analytics im Standard immer sagen, oder ja, der war Facebook.com und kam als Referral, kam also über einen Link. Und wenn man eine Facebook-Werbung schalten würde, dann würde das genau gleich heißen, Facebook.com/Referral. Und wenn ich jetzt irgendeinen tollen Artikel habe und du teilst den bei deinen Freunden auf Facebook, dann würden die auf unsere Seite landen unter Facebook.com/Referral. Was in Analysen ja unglaublich schwierig wäre, weil ich könnte ja gar nicht dann entscheiden und sagen, was ist denn auf Basis von tatsächlich eigenen Initiativen gekommen, zum Beispiel die eigene Unternehmensseite bei Facebook, was ist auf Basis bezahlter Suche gekommen und was war wirklich verdiente Reichweite, weil der Mike sagte, Mensch, ihr habt echt einen tollen Inhalt gehabt. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, das nachzuvollziehen. Und deswegen glaube ich, im ersten Schritt sollte man das Thema Tagging machen. Das zweite ist aber, weil man sehr frei ist in dem, wie man das benennt, muss man sich immer überlegen, haben wir eine Strategie dafür? Und das heißt also, haben wir irgendeine Logik, nachdem wir die Dinge benennen, sodass man dann auch später noch vernünftig analysieren kann? Und ich glaube dann, wenn man sagt, wir machen das und wir haben eine Strategie, kommt, glaube ich, die dritte Frage, die heißt, ziehen wir das auch diszipliniert durch? Das heißt also, sorgen wir auch dafür innerhalb des Unternehmens, dass alles, was wir machen im Online-Marketing oder vielleicht sogar darüber hinausgehen, dass wir das vertecken unter einer einheitlichen Strategie. Und ich glaube, die drei Fragen muss man sich stellen. Und ich glaube, die ersten zwei kann man gut machen. Da kann man sich drum kümmern. Die dritte ist oft tatsächlich nicht die einfachste. Und deswegen haben wir so eine Art Head of Tagging. So ein jemand bei uns, der sich im Unternehmen darum kümmert, ist auch eine zugewiesene Rolle. Da weiß jeder, da gehe ich hin, wenn ich einen neuen Marketingkanal habe. Und dann wird überlegt, wie nenne ich das, wie bestücke ich diese einzelnen Parameter. Da müssen wir später dann Konsistenz haben. Dann einfache Filter bauen können, schöne Dashboards bauen können, all diese Dinge, die hier dann für Analysen interessant sind.
Hm. Empfiehlst du das auch anderen Unternehmen, dass du sagst, bei euch sollte sich jemand explizit darum kümmern und da ein Auge drauf haben?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine hundertprozentige eine Vollzeitstelle ist. Das, glaube ich, hängt immer vom Unternehmen ab. Bei Zalando sieht das sicher anders aus als jetzt beim kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Ich glaube auch, dass das vom Konzept, das, glaube ich, können eigentlich auch Agenturen sehr gut als Consulting-Dienstleistung übernehmen und sagen, guck mal, wir helfen euch, so eine Tagging-Strategie zu entwickeln. Aber dieses disziplinierte Umsetzen, das muss wahrscheinlich aus dem Unternehmen kommen, wo man sich überlegen muss, wie schaffen wir, dass jeder Kanal, ob das Facebook ist, und vielleicht macht man Twitter-Ads, vielleicht macht man abseits von AdWords Bing-Ads, wir machen E-Mail-Marketing und all diese verschiedenen Kanäle, dass man die nachvollzieht. Und ich glaube, ich würde das empfehlen. Ich habe mal irgendwann so gedacht, so vor 2-3 Jahren, ach so, Tagging, das ist schon wichtig. Und dann habe ich mir so vorletztes Jahr gedacht, ach, das ist schon sehr wichtig. Und letztes Jahr habe ich gedacht, nee, das ist richtig wichtig. Und ich glaube, so wenn ich dieses Jahr betrachte, sage ich, also ohne Tagging, ist Webanalyse tatsächlich, macht viel mehr Spaß. Ich sage es jetzt mal so, ja. Ich will jetzt gar nicht so auf der Negativen sagen, das braucht man nicht machen, sondern aber es macht viel mehr Spaß, weil man plötzlich eine unglaubliche Klarheit über seine eigenen Daten bekommt.
Ja, gerade wenn man zum Beispiel über einen großen E-Mail-Verteiler verfügt, ja, und der Traffic würde ansonsten ohne diese Kampagnenparameter nur als Direct-Traffic gemessen. Und es gibt ja durchaus, ich sag mal, sehr große E-Mail-Verteiler. Ich weiß jetzt nicht, wie groß euer ist, aber ich gehe davon aus, dass da nicht nur 500 Leute drin stecken, sondern, und wenn die dann die Seite besuchen und möglicherweise bei euch dann zum Beispiel ein Seminar buchen und du siehst nur Direct und denkst, oh, habe ich einen super Brand, die Leute kommen alle von selber auf meine Seite, ohne einen anderen
TV Kanal zu bemühen.
Ja, genau.
Wenn wir es machen, wir müssen mehr TV machen, ne? Oder unser Brand funktioniert, ja. Also, das kommt schnell, zu sehr falschen Zuordnungen, weil wir wissen, dass das, was wir manchmal sehen bei Google, nicht das ist, was es wirklich ist, nämlich gerade dieses Direct, was du jetzt gesagt hast, das ist ja nicht immer so, dass die wirklich direkt auf die Seite gekommen sind, sondern gerade wie du es als kleines Beispiel hattest, wenn man beispielsweise eine große angelegte E-Mail-Kampagne macht über seinen eigenen E-Mail-Verteiler und dann öffnen die das in ihrem Outlook. Aber ich habe beispielsweise letztens mal getestet, ich finde ja dieses ganze Thema Personal Assistance ganz interessant, also zum Beispiel von Google Allo, und habe gedacht, möchte ich mal wissen, wie da Nutzer auf die Seite kommen, wie Google die einklassifiziert, und dann habe ich so eine Abfrage gemacht, so, ich glaube, es war irgendwie in die Richtung, was sagt denn die 121 Watt zur Absprungrate, weil ich wollte einen Artikel von uns finden, um das mal im Echtzeitbericht nachzuvollziehen, und das Analytics hat dann diese Sitzung, die über mein Handy, über diesen Personal Assistant initiiert wurde, als Direct None klassifiziert. Und das Gleiche könnte man mal mit Siri darstellen und sagen, was ist denn eigentlich, wenn jemand über Siri eine Abfrage macht? Wie landen die eigentlich, wie landen die da? Ist das Siri.com, Refer? Da merkt man, dass Direct nicht immer Direct ist. Aber schon mit so kleinen Dingen merkt man, wie wichtig dieses Thema Tagging ist, um mindestens alles, was beherrschbar ist, das richtig einzuklassifizieren.
Und das dann eben auch vor allen Dingen diszipliniert durchzuziehen. Und Es gibt natürlich schöne Tools, die dabei helfen, also möglicherweise auch ein Head of Tagging. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich vielleicht ein Google Spreadsheet, das für jeden Mitarbeiter zugreifbar ist, in dem beispielsweise getaggte Links automatisiert erstellt werden können oder zumindest mit Abfrage einfacher Regeln. Da kann man sich ja schon einige Krücken bauen. Ne? Aber du bist ja auch der Ansicht, dass das eine absolute Hilfestellung ist, wenn es darum geht, den Profit eben auf der Seite korrekt zuzuweisen. Ne? Also nicht nur zu messen, dass es Profit gibt oder dass es irgendwie Umsatz gibt, sondern den, dann eben auch zu schauen, wie steht es da im Verhältnis zu den Kosten, die wir dafür in die Hand genommen haben.
Wobei man da eine Sache fairerweise sagen muss, und ich werde jetzt mal eher so schwerpunktmäßig über Google Analytics was sagen. Und zwar, vor 2 Jahren war ich auf einer Konferenz auf der Super Week, das ist in der Nähe von, in der Nähe von Budapest, ja. Das hätte ich ganz richtig, 3 Stunden von Budapest entfernt. Ja, und so beschwerlicher Weg, aber da kommen so echt tolle Web-Analysten zusammen und unter anderem war da auch Avinash Kaushik. Und wer Avinash Kaushik nicht kennt, das ist so einer der ganz großen Denker, der war selber sehr lange für Google unterwegs. Und also den muss man, wenn man irgendwas mit Webanalyse macht, dann muss man irgendwann Avinash Kaushik kennen, genauso wie Simo Ahara vielleicht im Google Tech Management Umfeld. Und ich habe ihm auf dieser Konferenz eine Frage gestellt und sagte, Avinash, was ist denn deiner Meinung nach eigentlich die Funktion, die am stärksten unterschätzt ist innerhalb von Google Analytics? Und dann hat er kurz überlegt und sagte, wenn ich so nachdenke, guck, wenn ihr AdWords und Analytics verbindet, dann habt ihr automatisch Kostendaten drin. Aber alle anderen, ob das Bing als Facebook, Twitter, was auch immer, habt ihr keine Kostendaten. Und dieser Import von Kostendaten ist wahrscheinlich eine der unterschätztesten Möglichkeiten, weil wir haben über Profit gerechnet, geredet. Und das eine ist ja der Umsatz, den ich erziele, aber ich müsste ja immer die Kosten dagegen stellen. Aber meiner Meinung nach, ohne eine gute Tagging-Strategie, die auch systematisch umgesetzt ist, in zum Beispiel Facebook-Ads, kann ich gar keine Kostendaten hochladen. Und damit fehlt mir gerade diese Profitbetrachtung und dann bleibe ich in der Webanalyse auf der Ebene AdWords, Kosten, Umsatz, Facebook, Umsatz, wo sind die Kosten? Und dann muss ich mir die aus dem Konto wieder rausziehen und dann merkt man, dann fängt man plötzlich an, sagt, da haben wir nur einen limitierten Blick, aber Voraussetzung dafür wieder das ganze Thema Kampagnen-Tagging. Gott, und jetzt haben wir eine Sendung, die heißt Tagging von Kampagnen, ne? Aber ja, man merkt dann doch relativ schnell, benennen wir mal schnell um. Ne?
Aber ich finde trotzdem natürlich die Profitbetrachtung immer extrem wichtig, weil darum geht es ja vielen Unternehmen auch. Ich meine, man lebt ja nicht von Tagging, ne, sondern von dem, was dahinter steckt. Und ich finde es immer glücklich, wenn Unternehmen schon mal diesen ersten Schritt gemacht haben, zu sagen, okay, eine Website ist jetzt irgendwie kein Cost-Center mehr, sondern ein Profit-Center, mit dem sich Geld machen lässt und nicht nur, wo Geld reingepumpt wird. Aber viele gehen dann eben auch sehr unbedarft ran und wissen nicht so richtig, wo soll ich denn jetzt in der Webanalyse nachschauen, wo ich meinen Profit habe? Muss ich mir die Daten vielleicht aus der Webanalyse rausholen und noch woanders reinstecken oder so, wie du es gerade gesagt hast, nochmal Kostendaten irgendwo importieren? Und wer zeigt mir das alles und wo finde ich das alles? Und da stehen ja dann auch viele, also ich glaube vor allen Dingen viele kleine und mittlere Unternehmen stehen da wirklich immer vor einem großen Rätsel und wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen können. Und
also deswegen würde ich auch dieses, also wir haben über durchaus komplexe Ansätze gesprochen, über Tagging, ja, das muss man erstmal umsetzen, ja. Und über Attribution, und das muss man erstmal wieder über Tagging umsetzen und Ziele hinterlegen und all die Dinge. Ich glaube, manchmal ist das aber auch, wenn man ein kleines oder mittelständisches Unternehmen ist, ist einfach auch Pragmatismus gefragt. Der heißt, also ohne Ziele würde ich fast nie eine Webanalyse machen, dann wird es wirklich schwer, dann bleibt man auf Sitzung, aber tatsächlich auch einfach mal die Standard-Reports zu nutzen, weil ich glaube trotzdem, es ist immer ein Fortschritt, und selbst wenn ich mir eben die letzten Kanäle ansehe, es ist, glaube ich, immer noch unglaublich hilfreich, wenn man hier beispielsweise Analysen macht. Und wir sprechen ja auch vielleicht bei Analysen nicht nur immer nur über das Thema, woher kommen die Nutzer, sondern auch, was machen die auf meiner Seite? Und guck mir an, zum Beispiel, was sind meine wichtigsten Zielseite? Und ich glaube, bevor man sehr komplexe Analysen macht, sollte man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, eine 20-80-Regel machen, nämlich vielleicht 20% Investment in die Analyse und 80% auch manchmal die Umsetzung. Nicht nur sagen, Mensch, das ist toll, was wir alles rausgefunden haben. Lass uns nächstes Jahr was machen, sondern auch vielleicht mal unmittelbar Dinge zu analysieren, versuchen zu verstehen, woran, was die Einflussgrößen sind und dann auch die Umsetzung zu kommen. Weil am Ende ist sonst, diese ganzen Analysethemen sind hier, bleiben immer ein Cost-Center und eigentlich haben wir das Ziel, dass wir auch aus der Analyse was haben. Und das kriegen wir nur über die Optimierung von irgendwelchen Maßnahmen hin.
Ja, Work in Progress nennt man das wahrscheinlich auch. Ne? Und dass die Leute wirklich erstmal anfangen. Ja? Natürlich ist es schön, wenn man ein perfekt eingerichtetes Analytics-Konto hat und das Kampagnen-Tagging schon vorab vollkommen klar definiert ist, eine vernünftige Nomenklatur davor herrscht, mit der man arbeiten kann. Das ist alles ganz schön. Ja? Aber manchmal ist es tatsächlich auch einfach gut, mal anzufangen, sich vielleicht den erstbesten Report mal rauszunehmen und zu gucken, was finde ich denn da überhaupt und wie kann man mit den Daten, die jetzt schon vorhanden sind, vielleicht auch schon was anfangen. Also gibt ja auch viele Bereiche, wenn wir über Profit sprechen, gibt ja auch viele Reports im Bereich Conversions, die auch immer unter ferner liefen, irgendwie mitlaufen bei Menschen, die auch aber gar nicht so richtig in der Wahrnehmung stehen. Ne? Zum Beispiel der ganze Multichannel-Bereich, ne? wo es darum geht, zum Beispiel auch oder das Modellvergleichstool zum Beispiel zu nutzen, wo man sagen kann, ich nehme jetzt hier mal verschiedene Betrachtungsweisen und schaue mal, was passiert, wenn der Kanal, in dem ich jetzt hier den Heiligen Gral sehe, meinetwegen der Direct-Kanal, wie der unter einer anderen Betrachtung aussieht, also eben nicht mehr auf Last-Click, sondern vielleicht auf First-Click aussieht, ne? Ob der dann immer noch so gut dasteht im Kontext, ne? Weil wir ja eben auch immer davon ausgehen, dass Menschen nicht unbedingt sofort beim ersten Kontakt mit der Website einen Kauf tätigen oder ein Lead hinterlassen und so weiter. Und das sind, finde ich, dann auch so wichtige Reports, die irgendwo ja auch unterschätzt werden. Oder wie siehst du das aus deiner Praxis? Ist da oder auch aus deinen Seminaren heraus?
Ja, es gab halt immer so zwei Möglichkeiten, sich überhaupt mal dem Thema Webanalyse zu nähern. Du hast einerseits immer so diese Tool-Ebene und dann sieht man doch, dass ja auch Analytics ganz fleißig ist. Und jetzt gab es, wie du angekündigt hast, oder gerade gesagt hast, gestern dieses das Attributionstool. Und ich glaube, jetzt vor 3-4 Wochen gab es den Lifetime-Wert, der jetzt plötzlich drin ist. Und du kannst, glaube ich, immer über die Features nähern und sagen, interessant, eine Report-Kohortenanalyse. Welche Frage im Unternehmen könnte ich mir damit beantworten? Das, glaube ich, ist aber gar nicht oft die richtige Herangehensweise, sondern ich glaube, die richtige Herangehensweise ist zu sagen, was in meinem Unternehmen ist mir immer vollkommen unklar geblieben und finde ich Fragen, beziehungsweise finde ich Antworten auf diese Fragen, die ich mir gestellt habe. Und das ist mir eigentlich lieber Herangehensweise, sonst bleibt man immer den Features und überlegt verkrampft, was könnte ich jetzt mit diesem Bericht machen. Und da sagte aber auch jemand mal, mit dem ich, Stefan Hamel heißt er, der hat ein tolles Tool gebaut, Quest, schon ein bisschen älter als Tool, aber nach wie vor sehr nützlich. Und der sagte, auch wir so als Webanalysten haben oft diesen Zugang, sagen, das Wichtigste ist die Fragestellung. Und dann gehen wir zum Unternehmen rein und sagen, was habt ihr denn eigentlich für Fragen an die Webanalyse? Und da kommt dann oft eine große Herausforderung, dass viele, ja, erstmal sagen, ach, das war eine gute Frage, was wollten wir eigentlich wissen? Und dann kommt erstmal so Fragezeichen und dann überlegt man und sagt, ach, vielleicht mal die Sitzung. Ne? Und dann sind wir aber relativ schnell in so einer falschen Entscheidung. Und ich glaube, da müssen wir als Webanalysten auch vielleicht mit einem anderen Zugang in die Unternehmen reingehen und nicht sagen, was habt ihr für eine Frage, sondern welche Entscheidung könnt ihr treffen? Und wenn ich mit einem Online-Marketer rede und der sagt, naja, die Entscheidung, die ich treffen kann, ist beispielsweise, mache ich mir AdWords oder mache ich mir SEO oder mache ich mir Affiliate oder mache ich mir E-Mail-Marketing und dann kann man gute Analysen drauf aufsetzen. Und habe ich eher vielleicht mit einem Entwickler zu tun, dann sagt er ja, für mich ist entscheidend eher, wie zum Beispiel sowas, solche Themen sind wie Seitenladegeschwindigkeit und wie sieht das unter einer mobilen Perspektive aus. Und da finde ich, das ist, glaube ich, der entscheidende, für mich immer der entscheidende Ansatz, dass ich sage, welche Frage habt ihr, beziehungsweise was könnt ihr entscheiden, und dann suchen wir uns die richtigen Zahlen. Und ich habe manchmal Berichte in Analytics, da sage ich, ach, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit denen machen sollte. Also ich weiß, wie die funktionieren und was dahinter steht. Aber ich finde keine Fragestellung. Sowas wie zum Beispiel die Kohortenanalyse finde ich irgendwie spannend. Aber ich habe bisher noch nicht großartig einen sehr praktischen Ansatzpunkt gefunden, wo ich sage, das beantwortet mir echte Fragen, die ich mir stellen könnte. Hm. Aber das weiß ich, vielleicht sagst du, Mensch, ich habe tolle Ideen. Kohortenanalyse, was wir damit machen.
Also ehrlicherweise, die Kohortenanalyse nutze ich eigentlich auch nicht. Also wovon ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr verspreche, ist so dieser Lifetime-Wert etwa, ja, der aber dann auch so ein bisschen auf die Nutzerebene eben schielt und nicht mehr nur die Session im Blick hat, sondern eben zu schauen, so wie ist der Wertzuwachs im Verlaufe der Zeit eines bestimmten oder von bestimmten Nutzern. Ne? Also wie viel mehr haben sie mir gebracht im Verlaufe der Zeit, nachdem sie das erste Mal schon was gekauft haben? Oder wie viel mehr Seiten haben sie sich angeschaut? Wie treu sind die mir? Das finde ich tatsächlich sind interessante Betrachtungen. Und das kann man natürlich auch in Richtung Umsatz respektive Profit, finde ich das sehr, sehr spannend. Also habe ich hier eher so One-Buy-Stands, ne? Kommen die Leute und kaufen etwas, sind wieder weg und ich sehe sie nie wieder. Oder entsteht dadurch tatsächlich eine gewisse Treue? Hat das Branding funktioniert? Oder kommen die Leute einfach gerne wieder, weil es so schön einfach war? Und das, finde ich, sind wichtige Betrachtungen. Und das können dann mitunter auch wichtige Reports sein, die uns bei der Betrachtung der Entwicklung von Umsatz oder Profit eben auch helfen. Und aber du hast schon recht, das fand ich übrigens auch sehr spannend, was du eben gesagt hast, dass man erstmal mit seinen Fragestellungen auch um die Ecke kommen soll und gar nicht immer sofort ins Tool gehen. Also das sagte Florian Möller zum Beispiel auch, der war in Ausgabe 2 zu Gast. Und der sagte auch, wenn es um die Entwicklung der Customer Journey geht oder wie so ein typischer Ablauf eines Kaufs funktioniert, der sagte auch, setzt euch doch erstmal hin, nehmt euch ein weißes Blatt und malt das erstmal für die verschiedenen Nutzertypen auf, die es so gibt. Und das, finde ich, sind immer so goldene Tipps, ja, wo man dann weggeht von Featureitis. Ne? Wir brauchen mehr Features in Google Analytics, die dies und jenes können, hinzu, was sind überhaupt die relevanten Fragestellungen, die ihr euch damit beantworten wollt. Und vielleicht kann das Tool das ja von selber oder man muss eben nachhelfen, indem man bestimmte Dinge noch nachrüstet. Ne? Und,
also, genau, das ist exakt so. Wir haben zum Beispiel letztens hatten wir ein größeres Thema. Also wir schreiben ja Blogbeiträge und wir hatten eine sehr simple Fragestellung, weil wir sagten, wenn wir davon ausgehen, dass wir kein Verlagshaus sind, sondern dass wir am Ende Seminare anbieten, haben wir gesagt, wir schreiben diese Artikel und natürlich auch, weil wir Spaß haben, aber wir sind natürlich auch Webanalysten und die Frage kam, was bringt uns das eigentlich? Also was bringt uns das, dass wir jetzt einen Artikel zum Beispiel zum Thema SEO schreiben? Was ist SEO? Und können wir irgendwelche langfristigen Wertbeitrag dazu feststellen? Und tatsächlich, die Inspiration kam einerseits, weil wir selber das machen und das zweite, weil ich, glaube ich, irgendwo eine Studie gelesen habe, da hieß es irgendwie schon, glaube ich, 77% aller deutschen Unternehmen machen Content-Marketing. Und zum Schluss stand drin, und die Messgröße tatsächlich heißt hier in dem Fall Sitzungen und Klicks. Das heißt also, um den Erfolg von Content Marketing festzumachen, ging es um Sitzungen und Klicks. Mhm. Und dann dachte ich mir aber als Webanalyst, das kann aber keine Ambition sein, nämlich nach Sitzungen und Klicks zu messen, sondern eigentlich müssten wir vielleicht differenzieren und sagen, wir haben vielleicht den unmittelbaren Wertbeitrag. Der ist aber relativ selten. Das heißt also, wenn du so einen Artikel über den Lifetime-Wert schreibst, dann ist ja auch nicht so, dass gleich 5 Unternehmen anrufen und sagen, Mensch, wir buchen dich jetzt mal sofort für einen Inhouse-Workshop. Ja? Sondern meistens ist das ein sehr initialer Kontakt, den man vielleicht hat. Und das war so eine große Fragestellung, die uns bewegt hat. Und wir für uns selber haben dann gleich gesagt, Mensch, das ist so spannend, da machen wir mal gleich, ich habe inzwischen so, glaube ich, 250 Seiten dazu geschrieben, beziehungsweise 250 Folien, weil man merkte plötzlich, wie viel Dimension dieses Thema hat. Und ich glaube, wir haben es nicht über das Feature genähert, sondern über die Fragestellung.
Wenn wir jetzt nochmal so abschließend uns über das Thema Profitmessen mit Webanalyse unterhalten. Dann haben wir jetzt schon, also ich würde das mal so ein bisschen zusammenfassen. Ne? Wir haben also festgestellt, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Herangehensweisen. Und ein ganz wichtiges Element ist eben, seine Kampagnen-Performance zu messen und sich dabei letztendlich nicht unbedingt immer nur vom Tool leiten zu lassen, sondern vor allen Dingen auch von Entscheidungsmöglichkeiten, die man dabei hat und die dabei eben in der Analyse zu berücksichtigen. Das heißt also hinzugehen und zu sagen, was kann ich überhaupt ändern an den Fakten, ja, und wie kann ich damit meinen Profit letztendlich beeinflussen. Und wichtig ist natürlich, dass die Messgenauigkeit halbwegs da ist. Deswegen ist ja auch Kampagnen-Tracking eine gute Idee oder überhaupt das Einrichten eines funktionierenden Trackings. Und ja, wenn du jetzt mal, Alexander, drei Tipps geben solltest an aufstrebende oder etablierte Webanalysten, die sich mit der Messung von Profit oder mit der Analyse von Profitgenerierung auseinandersetzen wollen, was wären deine drei Tipps, die dessen Leben wahrscheinlich völlig verändern werden?
Oh Gott, ich weiß nicht, ob sie das Leben verändern würden, aber ich glaube, ich würde es in drei große Aspekte aufteilen. Ich würde zum einen sagen, es gibt einfach so, sagen wir mal, Hygienefaktoren innerhalb von Analytics. Datenqualität überprüfen. Laufen die Daten auch vernünftig rein? Dazu gehört eben so ein Thema wie Tagging. Ziele definieren einerseits konzeptionell, was ist mir wichtig, um die auch entsprechend zu hinterlegen, weil erst dann kommen sehr viele Berichtsreiter überhaupt stehen zur Verfügung. Und das Dritte wäre tatsächlich überall im Unternehmen immer hinzuhören, wo es so Fragestellungen gibt. Wenn irgendjemand sagt, ich hatte mich schon immer interessiert und das sofort sagen, Mensch, das ist interessant, das schreibe ich mir mal gleich auf, weil das könnte mal tatsächlich für uns eine relevante Fragestellung sein. Und im vierten Ansatz, Entschuldigung, ich habe jetzt im dritten, also du hast nach drei Sachen gefragt, ich habe das vierte.
Das ist nicht schlimm, dann machst du vier.
Dann dafür alles zu überlegen, wie man tatsächlich auch in die Umsetzung kommen könnte, weil wir haben so bei uns ein bisschen die Philosophie im Unternehmen, dass ich sage, ich möchte, dass jeder von uns auch jeden Tag irgendwas macht, was irgendwas verändert, was wir machen. Also nicht nur analysiert zu haben, sondern eine AdWords-Kampagne optimiert zu haben. Dafür gesorgt zu haben, einen Link zu bekommen. Title and Description für SEO vielleicht umgeschrieben zu haben. Einen Artikel optimiert zu haben. Irgendwas, was darüber hinausgeht, nur analysiert zu haben, sondern auch was umgesetzt zu haben. Und das ist vielleicht eine sehr simple Rechnung, aber ich habe lieber 100 Dinge, die vielleicht zu einer 1% Verbesserung kommen, als eine Sache, die zu einer 100% Verbesserung führt.
Damit macht man sich auch sehr abhängig von dieser einen Sache. Ne? Wenn sie dann nicht funktioniert, ist das dann aber schlecht. Ne? Dann,
richtig.
Dann lieber kontinuierlich und etwas weniger als ruckartig. Das hat ja auch andere Implikationen noch. Ne? Man muss ja auch dann erst mal drauf reagieren. Stell dir mal vor, etwas, was ihr jetzt machen würdet, würde 100% Impact haben und ihr würdet plötzlich eure Seminare übervoll haben und würdet unglaublich viele Leute liegen lassen müssen, weil das so super funktioniert hat. Ne? Und dann kann man ja besser langsam an solche Sachen rangehen und stetig wachsen. Ne?
Das ist richtig. Und ich glaube, das ist so, andere würden sagen Agilität.
ja.
Aber so der Gegenentwurf ist ja im klassischen Sinn ein Relaunch. Beim Relaunch einer Seite ist ja so diese Hoffnung auf die 100%, die 100% Verbesserung und führt meistens zu einer 50% Verschlechterung.
Welcher deiner jetzt 3 plus ein Bonustipp, welchen davon würdest du als wichtigsten sehen? Also Hygienefaktoren einzuhalten, Datenqualität eben zu sichern, die Ziele zu definieren, Fragestellungen zu entwickeln oder das Umsetzen?
Das wäre eine unmögliche Frage, also eine unmögliche Frage, weil sie schlecht ist. am liebsten natürlich alles auf einmal, aber wenn ich es in der Priorität sehen würde, Ziele zu hinterlegen, dann sich um das Thema pragmatisch Datenqualität zu kümmern, interne Zugriffe ausschließen. Im nächsten Schritt die Fragestellung zu identifizieren im Unternehmen. Im vierten Schritt sich um das Thema Tagging zu kümmern. Aber ich habe mich jetzt schwer getan, es zu entscheiden, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Aber das ist immer die große Herausforderung zu sagen, was kommt zuerst und was kommt danach. Und man würde am liebsten alles gerne auf einmal machen, aber
ja.
Ohne Ziele ist das, glaube ich, Analytics am wenigsten wert.
Ja, ohne Ziele keine Analyse, ganz genau. Super. Das waren hervorragende Tipps, wie ich finde. Und ich hoffe, die hat jeder jetzt mitgeschrieben, weil gleich morgen geht's los. Ne? Morgen ab ins Unternehmen und dann wird gemacht. Und vor allen Dingen mit Prio A eben den Zielen, die eben zu hinterlegen, damit eben nichts mehr ohne Ziele analysiert werden muss. Und das ist wirklich ein super Tipp. Was sehen wir denn als nächstes? Ja, bitte?
Nee, ja. Vielleicht ein kleiner Hinweis davon. Im Echtzeitbericht gleich überprüfen, ob man die Ziele auch richtig angelegt hat.
Mhm. Jawohl.
Also wenn schon Ziele hinterlegt, nicht, dass man sagt, ach Mensch, irgendwas hat nicht geklappt, sondern im Echtzeitbericht gibt es in Google Analytics einen Berichtsreiter, der heißt Konversion oder Conversions. Und da kann man mal exemplarisch eine Konversion durchexerzieren, die man gerade angelegt hat. Und dann gibt es einen kleinen Reiter, der heißt Zieltreffer, letzte 30 Minuten. Und dann kann man gleich sehen, ob tatsächlich auch dieses Ziel funktioniert hat, so wie man es angelegt hat.
Unbedingt machen. Unbedingt machen. Testen, 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 bevor man irgendwas auf die große, weite Welt loslässt. Ganz wichtiger Tipp. Das war jetzt der Bonustipp 2, ist das richtig?
Ja, ich hätte jetzt den Bonustipp 3 und das immer erstmal in einer Testdatenansicht.
Da machen wir nochmal eine eigene Ausgabe raus, ne? Die Alexander Holl Bonus Show.
Genau. Ja, jetzt mit dem nächsten Bonus raus.
Genau. Was sehen wir denn als nächstes von dir, Alexander? Hast du gerade irgendwie wieder eine riesen Ressourcenliste in petto, die demnächst rauskommt? Oder gibt's irgendwas Neues aus eurem Seminargeschäft, was du denn den Menschen noch irgendwie unterbreiten möchtest?
Also, ich möchte jetzt gar nicht so dabei. Es gibt vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das sage, aber wir machen ja Online-Marketing, weil uns das auch Spaß bringt. Und wir haben irgendwann vor...
Das darfst du sagen, ja.
Wir haben irgendwann vor 2 Jahren haben wir angefangen, dass wir haben das jetzt Creative Hub genannt, dass wir sagen, guck mal, wir laden so ehemalige Seminarteilnehmer, aber auch Netzwerk und Interessierte ein, meistens so 17:30 bis irgendwie 21, 22 Uhr. Und da haben wir beispielsweise bei der ersten Veranstaltung, die haben wir mal mit dem Matthias Kader damals von Google gemacht, der hat über Attribution geredet. Und einmal haben wir das mit Sistrix gemacht und dann haben wir über Relaunch gesprochen und dann mit Search Metrics, glaube ich, auch über Relaunch gesprochen. Und haben letztens beispielsweise mal etwas erzählt über Hard Things to Measure, nämlich schwere Dinge, es gibt manchmal Dinge, die sind einfach zu messen in Analytics und manche sind doch ein bisschen komplizierter. Und das machen wir, glaube ich, auch in Berlin und Düsseldorf demnächst. Und da würde ich mich freuen, weil das ist, damit verdienen wir kein Geld, sondern das ist sowieso ein Kostenbeitrag, aber da haben wir halt immer spannende Themen und das, glaube ich, ist so das eine. Und das zweite ist, weil wir dann Spaß haben, haben wir gleich aus dem Vortrag, weil mein Thema war How to Measure Content Marketing ROI. Also wie messe ich den Erfolg von Content-Marketing-Aktivitäten, Klammer auf, Schwerpunkt Blog, Schwerpunkt SEO. Und habe da jetzt gleich ein Zwei-Tages-Format rausgesetzt, wie man tatsächlich mal auch sowas tatsächlich messen kann. Das ist gar nicht so ganz einfach, da muss man auch Analytics ein bisschen verbieten. Und aber da freue ich mich selber auf das Seminar. Wir haben das mal Masterclass genannt, weil das da braucht man schon ein bisschen Vorwissen, auch vielleicht ein bisschen SEO-Vorwissen, muss mal so Panda und solche Dinge gehört haben, aber da freue ich mich. Das werde ich, glaube ich, das erste Mal im November halten auf der Data-Driven Business Week. Das ist so E-Metrics und Predictive Analytics, das ist so ein Tagesworkshop und nächstes Jahr, glaube ich, auf der SMX und dann auch mal bei uns bei der 121 Land.
Also ich finde das ja klasse, weil ihr da einfach auch, oder vor allen Dingen du jetzt auch, thematisch da immer weiter reingeht und damit aber auch so ein bisschen für eine gewisse Community-Bildung sorgt. Ne? Also jetzt mit eurem Creative Hub, das finde ich total klasse. Also ich würde gerne mal kommen, ist halt immer dummerweise gleich mit einem riesen Flug verbunden. Da muss ich mal gucken, ob ich das mal irgendwann schaffe.
Aber wir machen das ja auch demnächst in Düsseldorf.
In Düsseldorf hast du gesagt, ne? Genau, ja. Ja. Das wäre vielleicht wirklich was für mich. Ja,
ja also
dann komm ich gerne mal
rum. Du bist ja aus Münster, oder?
Ja, aus dem Münsterland, ne? Also sogar noch mal nördlich von Münster. Also es ist wirklich hier.
Was gibt es da noch? Nördlich von Münster?
Nördlich vom, also es gibt hier noch Osnabrück, was man natürlich irgendwie von der Autobahn aus kennt, ne? Und ansonsten so Richtung Norden wird das dann schon so, da geht es dann schon fast Richtung Hamburg, dass man da ist, ne? Also 2-2,5 Stunden Fahrt ist man, glaube ich, dann etwa da.
Also du bist so zwischen Hamburger und Münsteraner.
Ja. Ja, aber sehr nah an Münster, ne? Sehr nah an Münster. Das sind 30 Kilometer von hier aus. Das ist, ich habe ja auch mal in Münster gearbeitet, was mich immer sehr, sehr froh gemacht hat, weil ich finde, Münster ist einfach eine tolle Stadt. Und ich bin da einfach jeden Morgen sehr gerne mit Zug und Bahn sogar hingefahren. Und das hat mich über viele Jahre doch immer begleitet. Und deswegen ist Münster auch ein Stück weit in meinem Herzen.
Okay. Also nur um es mal ganz kurz zu sagen, wir sind am 22.08.
Ja.
Sind wir in Düsseldorf.
Okay. Das natürlich.
Da bin ich verboterweise am 23. und 24. bin ich in Köln, aber da eher privat unterwegs auf den Videodays und werde mir zusammen mit 20.000 anderen, gucke ich mir mal so die bekanntesten YouTuber an, von Julian Bam über Paluten und gucken, wen ich dann noch alles kennenlernen werde. Und dann werde ich das erste Mal meine Kinder beeindrucken können, weil ich sage, guck mal, wen ich alles kenne, das für euch die Stars sind. Aber dann fange ich auch das erste Mal geschäftlich mit meinen Kindern hin. Das ist so diese Mischung zwischen Online-Marketing und der YouTube-Welt, in die man da ja auch so ein bisschen eintauchen kann. Aber das ist dann gleich am Tag danach. Aber am 22. sind wir tatsächlich in Düsseldorf und erzählen noch mal ein bisschen was über so dieses Hard Things to Measure.
Ja, sehr schön. Toll. Finde ich gut. Ich werde den Termin auf jeden Fall noch mit reinschreiben und damit die Leute sich fleißigst dafür anmelden und werde auch gerne noch dafür trommeln. Wenn du mir irgendwie nochmal rechtzeitig einen Hinweis gibst, dann mache ich das auf jeden Fall. Und ja, Alexander, das hat mich hervorragend gefreut, dass wir beide hier mal diesen Termin jetzt hatten und das mal geschafft haben, über so ein Thema zu sprechen, weil ich finde es einfach unfassbar wertvoll für Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du magst, übergebe ich dir gerne nochmal das Wort für deine letzten Worte heute und sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir das nochmal machen.
Ja, also ich kann auch nur so Danke sagen für die Einladung. Das macht immer Spaß, auch zu diesen Themen wie Webanalyse zu reden. Das ist natürlich deutlich mehr als Webanalyse. Das hat viel mit dem Thema Online-Marketing zu tun. Und ich glaube, da freuen wir uns alle, wenn wir da auch so ein bisschen Community haben. So auch wie, darf ich das sagen, wie der Michael Janssen mit Markus Wersch, die ja auch einen tollen Podcast machen.
Und, ja, finde ich gut, absolut.
Ich glaube, das ist das, was auch da wieder die Welt spannend macht, nämlich der Austausch auch oft über technische Fragestellungen, die wir haben und auch den betriebswirtschaftlichen. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo das so stark zusammenkommt wie in diesem ganzen Thema Webanalyse. Also deswegen hat Spaß gemacht und wir werden uns einfach überlegen, was wir mal wieder so als Thema machen könnten.
Sehr schön.
Also wenn du mich nochmal einlädst, natürlich.
Ne? Jederzeit wieder. Ne? Das. Okay, dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Den lieben Hörern wünsche ich noch ebenfalls das Gleiche. Und denkt dran, wenn ihr einen geneigten Webanalysten kennt, der sich ebenfalls für diese Themen hier interessiert, dann schickt ihm doch einfach die Adresse des Podcasts. Das ist entweder findet ihr ihn auf diesendungmitdermetrik.de oder bei metrika.de im Blog und in beiden Stellen habt ihr gute Chancen, das schnell zu erreichen und ich wünsche mir einfach, dass wir eine gute Reichweite bekommen, damit das Thema in Deutschland einfach größer wird und mehr Durchdringung hat, weil im Moment es kann immer noch mehr geben und wenn es noch 10 weitere Podcasts gibt, ist die Welt immer noch nicht voll und deswegen, also sorgt fleißig dafür, dass das weiterkommt und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. So, das war ein wertvolles Gespräch mit Alexander, von dem ich wieder mal viel lernen konnte. Ich habe noch neben seinen 3 Tipps plus den 2 Bonustipps, habe ich für mich noch einige Dinge wieder mitgenommen und die möchte ich euch auch noch zum Besten geben. Auf der einen Seite, das ist so mein Punkt 1 nochmal, dass nach wie vor viele Unternehmen falsch an das Messen von Profit herangehen oder eben an die Webanalyse selber. Oftmals wird zu sehr vom Tool gedacht, also man achtet zu sehr auf Features und orientiert sich dabei weniger an den Fragestellungen, die es aber eigentlich zu beantworten gilt. Meine Nummer 2 ist, fand ich einen sehr wertvollen Ausspruch, sobald man mit Daten anfängt, beruhigt man die Organisation. Zeigte im Prinzip, dass viele in einem Blindflug unterwegs sind und dann viele Glaubenssätze irgendwo vorherrschen. Gerade in Unternehmen, ist das nicht immer gerade förderlich, auch für die Kultur nicht gerade förderlich, wenn man auf irgendwelchen Bauchgefühlen Entscheidungen trifft. Und ich denke, dass dieser Satz das sehr schön darstellt, was passiert, wenn Daten erstmal ins Spiel kommen, dass nämlich vieles auch einfach besser und leichter von der Hand gehen kann nachher. Meine Nummer 3 war, dass es langfristig, also vor allen Dingen für Alexander eben, langfristig gibt es keine guten Analysen ohne Kampagnen-Tagging. Und dass, wenn man sich schon dazu entscheidet, Kampagnen-Tagging durchzuführen, dann sollte das eben auch strategisch überlegt werden und vor allen Dingen diszipliniert durchgezogen. Also er hat ja zum Beispiel auch so etwas wie einen Head of Tagging installiert im Unternehmen, was ich einen interessanten Ansatz finde und was ich auch durchaus mal in der einen oder anderen Situation vielleicht sogar mal empfehlen kann, dass sich einfach jemand explizit mal darum kümmert und das nicht, ich sag mal, irgendwie so im Sande verläuft. Und am Ende das eben mit Tagging-Analyse wesentlich mehr Spaß macht. Was ich auch noch mitgenommen habe, fand ich auch einen sehr wertvollen Tipp, dass nämlich nicht nur mithilfe der Webanalyse, aber im Prinzip vor allen Dingen bei 121 Watt jeden Tag etwas gemacht wird von den Personen, die da mit zu tun haben, dass jeden Tag etwas gemacht wird, was etwas verändert. Ja, der sprach ja ganz konkret davon, zum Beispiel einen Blogpost in seinem Wording zu verändern, an den AdWords-Kampagnen irgendwas zu schrauben. Also irgendetwas, das etwas verändert, zu machen. Und dafür eignen sich Daten natürlich hervorragend, weil natürlich lässt sich mit den Daten viel ableiten und eben auch viel ausprobieren. Und das Fünfte, was ich mitgenommen habe, ich bin ganz sicher am 22. August in Düsseldorf auf dem Creative Hub und habe mich da gestern jetzt noch für angemeldet, nachdem wir das Gespräch hatten und freue mich schon sehr darauf. Und ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch dort ebenfalls sehen kann. So, das waren meine Learnings aus dieser Ausgabe. Denkt dran, teilt die Ausgabe, gebt anderen Webanalysten die Chance, das ebenfalls vielleicht wertvoll finden zu können, einfach indem sie es mal hören. Und ich freue mich schon auf die nächste. Macht's gut!